Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Simplify Banking. Ja, eigentlich führe ich diese Interviews mit Gästen aus Banken und Finanzdienstleistungen immer im Rahmen meines Podcasts durch. Wer den noch nicht kennt, der kann sich gerne dann nochmal in den Post schlau machen. Wir schicken auch gerne im Nachgang noch was zu. Das sind dann interne, aber vor allem externe Gäste. Na, Andreas Weinberger, dich sehe ich auch von Donner und Reuschel. Tolles Interview gewesen und danke. Und insofern sind das wirklich auch Informationen, die wir gerne mit allen teilen. Es ist keine große Marketing für PPI oder für die Institute, sondern es geht um die Inhalte. Ja, Podcast. Heute gibt es aber eine Spezialfolge, nämlich in Form eines LinkedIn-Audio-Events. Was ist das? Jetzt sind Sie schon mittendrin oder ihr. Und Sie, liebe Zuhörer, sind einfach live dabei. Sie können dem Podcast quasi unser Gespräch live zuhören, nicht sehen, zum Glück nicht sehen, ja, weil wüssten Sie, wie aufgeregt ich hier bin.
Wir beide, Savas.
Ja, du bestimmt nicht, aber okay. Und können uns hören. Und wir haben vorher auch schon gesagt, dass wir, und das ist das Schöne an dem Audio-Event von LinkedIn, dass auf Interaktionen möglich sind. Das heißt, Sie können Fragen stellen, mitdiskutieren. Und das ist echt cool, weil ein Podcast, wenn man sich den anhört, dann war es das. Da kann man nichts mehr einbringen. Und da wäre die Bitte, wenn ihr Fragen habt, notiert ihr euch und die heben wir uns zum Schluss auf. Also Plan ist, dass wir eine halbe Stunde Inhalte machen und dass wir die letzte Viertelstunde für Fragen offen halten. Und dann kommen eure Fragen, ihre Fragen einfach dran vor. Und dann freuen wir uns einfach auf die Gespräche. Bevor wir aber weitermachen, und das ist mir ganz wichtig, der René hat den schwersten Part, ne? Der muss Rede und Antwort stehen. Bei mir ist es ein bisschen einfacher. Ich kann die Fragen stellen und kann mich zurücklehnen und meinen Tee trinken. Aber da gab es natürlich auch Kollegen im Hintergrund, die mitgewirkt haben. Und deswegen ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle für die Unterstützung. Durch Lena Korthold von PPI, Nadine Bode von der SWK Bank und Alexander Held, unserem Copywriter, auch von PPI. Also ohne die Kollegen wäre das nicht so professionell und so toll geworden. Insofern nochmal ein ganz großes Dankeschön. Wer bin ich überhaupt? Vielleicht ganz kurz zu mir, bevor wir da gleich noch mit René weitermachen. Kurzversion, Savas Cetin ist mein Name. Ich bin 79er Jahrgang, Vertriebsleiter bei der PPI AG im Bereich Consulting Banken. Das heißt, meine Aufgabe ist die Betreuung von Bank- und Finanzinstituten und relativ einfach, ich will Trusted Advisor meiner Kunden sein und die Marktposition auch dieser Kunden stärken, egal wie, ob ich die Probleme löse oder neue innovative Lösungen einführe, spielt keine Rolle. PPI, auch nur in einem kurzen Satz, uns gibt es seit mehr als 30 Jahren und wir sind ein Beratungs- und Softwarehaus. Und wir bieten Fach- und Technologie-Know-how an, um Projekte ja sehr kompetent und unkompliziert umzusetzen. Und der ein oder andere in der Runde kennt uns vielleicht auch aus dem Bereich Zahlungsverkehr. Da sind wir in Europa mit Standardprodukten auch Marktführer, muss man sagen. Da gab es auch neulich auch schon eine Veröffentlichung bei der DZ Bank zum Thema Request to Pay. Also die Kollegen, die da den Job machen, die machen den echt genial. Ja. In dem heutigen Interview spreche ich mit René Lange von der Südwestkreditbank. René, schön, dass du da bist.
Freut mich. Hallo, Savas.
René, ich habe jetzt so viel von mir erzählt. Eigentlich stehst du im Vordergrund. Deswegen einfach mal die Bitte an dich. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du vor allem bei der SBK Bank?
Ja, danke für die Möglichkeit erstmal, René Lange. Ich bin zuallererst Fan deiner Podcasts, Savas.
Oh, das haben wir nicht einstudiert, ne? Oder?
Nein! aber ich glaube, wenn ich so in die Teilnehmerrunde gucke, dann sind wir halt alle in einem regulierten Marktumfeld unterwegs. Das kann mitunter komplex, manchmal auch kompliziert, also künstlich komplex sein, die Themen einfach runterzubrechen, erklärbar zu machen. Ich glaube, das schaffst du in deinem Podcast wie kaum ein zweiter. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Ich bin, wenn ich nicht gerade Podcasts höre, bei der SWK Bank als Vice President im Business Development unterwegs. Ich glaube, über die SWK Bank werden wir gleich noch mehr sprechen. Mhm. Wir sind eine der führenden Direktbanken in Deutschland und bieten unsere eigenen Produkte, also Kredite, Festgelder, Tagesgelder, Aber eben auch die Prozesse und Technik dahinter bieten wir auch anderen Banken als Service zur Verfügung. Und ich glaube, das ist ein spannendes Feld, gar nicht so eine kleine Nische, aber mehr dazu wahrscheinlich gleich in den nächsten Fragen und Antworten.
Ja, perfekt, super. Ja, vielen Dank. Also dann fangen wir mal einfach direkt an. Und ich meine, René, unsere Folge lautet ja Banking as a Service. Wie viel Potenzial steckt in der Nische? Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt zum Thema Banking as a Service, ich meine, da sind wir durch Zufall ja zusammengekommen. Du warst auf einem Kongress bei einer Podiumsdiskussion in Kassel. Ich habe dir zugehört. Wir wollten im Nachgang mal uns kennenlernen. Und dieses Kennenlernen ist insofern schneller passiert, weil bei der Finanzszene, muss ich auch offen gestehen, großer Fan von dem Newsletter, habe ich gelesen den Artikel SWK Bank positioniert sich mit Hilfe von Mambu als Solaris Bank Alternative.
Ja.
Und ich muss zugeben, bis dahin dachte ich, dass ja die Solaris Bank so ein quasi Monopol hat, aber durch die Kooperation mit Mambu, oh, das fand ich richtig interessant und habe gedacht, die mischen den Markt da wahrscheinlich richtig auf. Und überall, wo was aufgemischt wird, das wird dann richtig interessant. Und deswegen sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller zusammengekommen. Und deswegen nochmal danke, dass du auch stellvertretend vielleicht auch für die SWK-Bank hier Stellung beziehst. Mhm. Aber magst du uns vielleicht noch den Zuhörern einen kurzen Feedback geben? Wie würdest du mit einfachen Worten, Banking as a Service in einfachen Worten erklären?
Ja, das mache ich gern. Ich habe ein bisschen Übung darin, weil ich bin ja noch gar nicht so lange bei der SWK-Bank, nämlich erst seit 5 Monaten. Okay. Du kannst dir vorstellen, in der Familie kamen die Nachfragen unter anderem von meiner Oma. Ja? Die sagte, was machst du denn da eigentlich? Ja, okay. Ich kann mal versuchen, die Worte noch mal rauszukramen, mit der ich es versucht habe, meiner Oma zu erklären. Ja. Und dann ist es so, SWK-Bank, wir sind eine der führenden Direktbanken. Also das heißt, man kennt uns eher über das Internet als durch die Filiale, haben wir nämlich nicht. Da bedienen wir unsere Endkunden mit sehr klassischen Bankgeschäften, also Krediten, das sind unbesicherte Kredite, Autokredite, Ökokredite, aber auch mit Anlagemöglichkeiten, also insbesondere im Festgeldbereich. Mhm. Das ist eine Kundengruppe. Die andere Kundengruppe, liebe Oma, das sind Banken. Ja? Ja. Also ja. Ich weiß ja, dass du, liebe Oma, bei der Gelben Bank bist, habe ich damals gesagt. Und habe gesagt, wenn du da einen Kredit beantragst, weil du sagst, es wird verflucht teuer zu heizen, ich will eine Photovoltaikanlage aufs Dach, ja. Dann kann das sein, dass du ins Internet gehst, füllst deine Antragsstrecke aus, also machst eine Selbstauskunft, es kommt zu einer Kreditentscheidung, Auszahlung. Mhm. Dann kann es sehr gut sein, dass wir die Technik dahinter stellen, um die Kreditsachbearbeitung stellen und das eben auf eine Art und Weise, dass du, liebe Oma, davon gar nichts mitkriegst, also im White Label sozusagen. Und das hat sie ein Stück weit verstanden und ich glaube, sie hat auch verstanden, dass sie als Endkundin, sie kriegt also Dienstleistungen über einen Dienstleister und zwar immer den besten Prozess, egal ob der von der Gelben Bank kommt oder dann im Hintergrund eigentlich von uns. Die Gelbe Bank, die kriegt eben auch skalierbare Prozesse, muss selber nicht Kapazitäten vorhalten, kann also bessere Konditionen bieten mitunter. Naja, und für uns ist das natürlich auch total charmant, weil wir können mit den Provisionserlösen, die wir dadurch erzielen, durch diese Auslagerungsgeschäfte, können wir eben kontinuierlich in unsere eigenen Prozesse investieren, die besser machen und wiederum anderen Banken anbieten. Das wäre so in einfachen Worten Banking as a Service.
Ja, stark. Nee, finde ich cool. Also ich habe es auch verstanden und ich glaube, wenn man es der Oma oder einem Kind erklären kann, dann ist es immer besonders hilfreich. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, das war so für mich eine persönliche Überraschung, dass die SWK-Bank jetzt auch ein Banking-as-a-Service-Angebot entwickelt hat, anbietet. Aber jetzt mal unter uns, es hören ja nur 46 Personen noch zusätzlich zu. Wie kommt es, dass, wenn man das so sagen darf, so eine kleine Bank, eine kleine Direktbank wie die SWK, so ein Angebot entwickelt. Da musst du mir bitte nochmal erzählen, wie das kam.
Ich glaube, die Größe selber, Savasti, ist gar nicht so entscheidend. Mhm. Also wir sind tatsächlich nach einheitlicher Klassifizierung ein Institut, das less significant ist. Also wir haben eine durchschnittliche Bilanzsumme von 2,2 Milliarden. Wow. Wir bieten aber eben auch ganz zentrale, um nicht zu sagen, dann doch signifikante Vorteile. Also nämlich digitale Prozesse im Bereich Kredite, im Bereich Einlagen. Wir haben rund 14 Partner, für die wir das Ganze servicen, mhm, und orchestrieren über die geservicen Prozesse unserer Partner eben nochmal eine Schattenbilanz, würde ich mal sagen, von gut 8 Milliarden. Also wir haben, wenn du in die Historie guckst, in den letzten 4 bis 5 Jahren nochmal ein Volumen von so circa 25 Milliarden geserviced. Das ist jetzt nicht unser Innenumsatz, sondern sozusagen der Außenumsatz, den wir für unsere Partner, mhm, abgewickelt haben. Also wir sind im Banking-as-a-Service-Geschäft dann doch gar nicht so klein. Mhm. Und ich glaube, wichtiger als die Größe ist es eben, dass du sehr verlässlich gewisse Vorteile bietest deinen Partnern. Ja? Und einer unserer entscheidenden Vorteile war, dass wir eine günstige Ausgangssituation hatten. Mhm. Wir haben nämlich seit jeher einen Fernabsatzvertrieb gemacht, was kaum einer weiß. Wir gehören zur Festa-Gruppe der Familie Fissler.
Ja, das fand ich auch total stark, ne? Also da wäre ich nie drauf gekommen, Fissler, ja.
Du hast selber einen Fissler-Topf zu Hause.
Ja, ich habe es meiner Frau erzählt, ganz stolz, und die meinte, ja, Fissler kenne ich. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Also fand ich cool.
Ja, siehst du, und genau die Fissler-Familie, die hat eine Bank gesucht, um ihre hochwertigen Produkte Absatz zu finanzieren. Mhm. Hat sich für die SWK entschieden seinerzeit, das ist gut 40 Jahre her. Und wir waren deswegen seit jeher in der Situation, dass wir eigentlich Leute, die wir eben nicht in der Filiale vor der Nase hatten, bewerten, bedienen mussten oder durften. Und als dann so um das Jahr 2000 eben das Internet hinzukam, hatten wir im Grunde genommen schon Prozesse, die wir dann über das Internet digital skalieren konnten. Mhm. Da sind dann auch andere Banken drauf aufmerksam geworden. Und jetzt, naja, sind wir ja gerade, oder gehen auf das Weihnachtsgeschäft zu, mhm, waren das dann andere führende deutsche Banken, die gesagt haben, könnt ihr uns nicht bei den Mediamärkten dieser Welt im Weihnachtsgeschäft in der Absatzfinanzierung helfen. Das heißt, wir haben da dann angefangen im White Label für die Absatzfinanzierung mit abzuwickeln. Wir waren 2017 einer der ersten Banken, die einen voll digitalen Kreditantragsprozess mit Videolegi, mit qualifizierter elektronischer Signatur, mit Kontoblick angeboten haben und haben deswegen im Grunde genommen immer wieder digital, waren wir vorne mit dabei. Und das ist, glaube ich, einer der Vorteile, weswegen sich da draußen Banken, aber auch Fintechs für uns entscheiden.
Ja, okay. Ich bin ja auch ein Freund davon, da gebe ich mir immer viel Mühe in den Podcasts auch, dass die Zuhörer auch hinterher das Gefühl haben, also erstmal weiß ich, worum es geht. Ich meine, viele kommen ja auch mit Know-how schon rein in die Runde. Aber mir ist immer wichtig, dass die Menschen auch verstehen, was kann man eigentlich mit gewissen Themen für einen Mehrwert für sich rausziehen? Für die Bank, für die Versicherung, für das Institut, egal für welches Haus. Und deswegen auch die Frage an dich, was sind denn so Anwendungsfälle von Banking as a Service? Was muss man sich darunter vorstellen? Was sind so geeignete Service oder Fälle? Wo sind vielleicht auch, ja, Chancen und auch, wo Chancen sind, auch Risiken? Kannst du da vielleicht nochmal einen Einblick geben?
Mhm. Also wenn ich mir unser heutiges Produktportfolio so angucke, dann bedienen wir in der Regel im Servicing andere Banken. Mhm. Ja, das kann eine Auslandsbank sein, die Festgelder im deutschen Markt, der sehr attraktiv ist, einwerben will, aber eben sich mit der Regulatorik nicht auskennt, der keine eigenen Kapazitäten, kein Service Center in Deutschland aufbauen möchte. Das kann eine Kreditbank sein, die per se schlank aufgestellt sein will, damit sie die besten Konditionen im Markt anbieten kann. Das kann aber auch ein Fintech sein, was keine eigene Banklizenz hat. Und überall da kommen wir ins Spiel, wo wir sagen, wir sind ein voll reguliertes Institut. Ja, wir haben eine Bank. Wir haben sozusagen alles, was es braucht an Systemen, an Prozessen, an Menschen dahinter, die sich in den Bereichen Kredite und Einlagen auskennen. Und das bieten wir im White Label anderen an. Und das heißt, naja, sie können von unserer 60 Jahre langen Erfahrung profitieren, können die besten Prozesse anbieten. Sie müssen dafür keine eigenen Kapazitäten aufbauen, ja, weil sie das Ganze nicht investieren müssen, sondern sie können es durch uns beziehen in einem skalierbaren Modell. Also das heißt, sie können mal mehr, mal weniger Geschäft machen und sie zahlen eben auch nur auf eine Transaktion hin. Das heißt, nur dann, wenn sie erfolgreich sind, sind auch wir erfolgreich. Mhm. Und deswegen ist das für Banken wie auch für Fintechs ein spannendes Modell, beispielsweise für den Markteintritt. Aber auch in einer Transformationssituation, wo eine Bank sagt, wir müssen unsere IT-Systeme eigentlich transformieren, gleichzeitig aber das Geschäft aufrechterhalten. Also lagern wir zeitweise oder auch längerfristig dann einfach entsprechende Prozesse aus an erfahrenen Spezialisten. Ja, so in der Nutshell würde ich das sagen.
Das waren jetzt aber, wenn ich richtig zugehört habe, alles nur Chancen, so Vorteile. Risiken, gibt es da welche oder nicht?
Ja, es stellt natürlich eine wesentliche Auslagerung deines Geschäfts dar. Also deswegen ist das im regulierten Umfeld auch über immer Risk, gibt es sozusagen harte Anforderungen, beispielsweise, dass also an die Informationssicherheit, an Datenschutz, dass bei der Auslagerung müssen gegenüber einem Partner wie uns gelten die gleichen Richtlinien wie gegenüber dir selbst, wenn du es selbst darstellen würdest. Deswegen musst du halt bei einem Partner sehr gut hingucken, an wen du so ein Geschäft auslagerst. Da ist immer das Risiko, dass du ins Klo greifst, dich für den Falschen entscheidest, und deswegen macht es Sinn, dass du dir deine Anforderungen bewusst bist, dass du vielleicht mit mehr als einem Partner sprichst initial, aber dann eben auch sehr klar operationalisierst, was sind meine Anforderungen und naja, wie viel Erfahrung bringt da jemand mit? Ja? Wie hält es dann eigentlich der Partner mit dem Thema Datenschutz und ähnliches? Auf Zertifizierung zu gucken und ähnliches. Also Risiko ist da, aber ich glaube, wenn du einen guten Job machst bei der Auslagerung, dann überwiegen die Vorteile klar.
Ja, perfekt. Ja, super. Danke. René, unsere Folge lautet ja Banking as a Service. Wie viel Potenzial steckt in der Nische? Und jetzt die Frage, ist es nur eine Nische? Oder inwiefern wird Banking as a Service die Finanzdienstleistungsbranche wirklich verändern? Was ist deine Meinung dazu?
Also, wenn es eine Nische ist, dann ist die verdammt groß. Es gibt Zahlen von 8 Milliarden bis 125 global. Wow. Also die Zahlen sind groß, aber ich glaube, die werden erklärbar, wenn du dir die konkreten Potenziale oder Anwendungsfälle anguckst. Was ich so gesehen, verstanden habe in der Vergangenheit, ist im Grunde genommen, dass Fintechs aufgetaucht sind und als Neobanken den klassischen Anbietern, den klassischen Finanzdienstleistern versucht haben, den Rang abzulaufen. Ich glaube, Banking as a Service ist jetzt sozusagen eher eine zweite Welle, getrieben durch Regulatorik, PSD2, aber auch durch, ich nenne es gerne, die API-Sierung eigentlich der Geschäftsmodelle, dass es gar nicht mal mehr nur darum geht, wer die Dienstleistung, die Bankdienstleistung erbringt, also eine Bank oder eine Neobank, sondern dass mehr und mehr eigentlich Angebote entstehen durch Banken, aber auch durch Fintechs, wo sie sagen, hey, ich kann hier was richtig gut, ich kann das über eine API auch anderen anbieten, und dass sich dadurch auch wandelt, wer im Hintergrund dann eigentlich tatsächlich die einzelnen Wertschöpfungskomponenten anbietet. Ja, und das kann sein im Underwriting, dass da auf einmal Tectile war jetzt vergangene Woche beispielsweise 20 Millionen Funding, die helfen sozusagen Kreditentscheidungen zu treffen. Es kann aber natürlich auch an der Kundenschnittstelle sein. Und ich glaube so, dass das große Bild ist halt eigentlich, dass sich durch das ganze Thema Banking as a Service eigentlich die Geschäfts- und Betriebsmodelle wahrscheinlich sehr viel stärker anwandeln werden, sehr viel stärker Spezialisierung stattfindet. Und ja, so mit Blick auf die Kundenschnittstelle, Embedded Banking ist auch nochmal spannend, ob in Zukunft nicht vielleicht auch Nichtbanken noch stärker in den Fokus rücken werden, Dienstleistungen anbieten.
Ja. René, es sind wahrscheinlich auch Teilnehmer dabei, Zuhörer dabei, die sich jetzt fragen, ja, wo ist der Unterschied? SBK, Solaris und auch vielleicht andere Häuser. Wie unterscheidet ihr euch auch von anderen Anbietern? Kann man das so differenzieren? Und wenn ja, was ist es, was euch?
Ich hoffe, dass bohr gerne nach, dass nach meiner, ja, meiner Antwort das klar ist. Ich unterscheide für mich immer im Banking as a Service so ganz gerne drei Formen, und in den Gesprächen mit Partnern, mit Kunden, auf den vielen Events in den letzten Wochen merke ich, dass die auch für andere ganz gut funktionieren. Also ich würde mal versuchen, dass du als Finanzdienstleister wickelst du ja irgendwie immer technisch Transaktionen ab. Ja? Die musst du irgendwo reinschreiben. Dafür brauchst du in der Regel eine technische Infrastruktur, einen Speicherort und ein Tool dafür. Das ist in der Regel ein Kernbankensystem. Und das ist für mich so die unterste Ebene als Fundament Infrastruktur as a Service. Dann hast du darauf aufbauend eigentlich Geschäftsprozesse, die über Software dargestellt werden müssen. Also ne, sowas wie ich zum Beispiel einen Kreditantrag, den musst du drucken, dafür hast du dann einen Microservice, wie, also eine Software wie ein PDF-Drucker oder eine Software für die Legitimierung von so einem Kunden. Ja. Das wäre für mich das zugegebenermaßen sehr breite Feld Software as a Service. Und obendrauf hast du dann die eigentlichen Geschäftsprozesse, also sowas wie einen Kreditantragsprozess. Und das wäre für mich Business Process as a Service. Und das ist wie so eine Matrioschka-Puppe. Business Process as a Service vereint sozusagen die Geschäftsprozesse, wo Menschen arbeiten, interagieren mit der Software darunter auf der Infrastruktur. Und wir machen genau das, nämlich eben Business Process as a Service. Mhm. Und das, da kommt eben alles darunterliegende zusammen und das macht eben Business Process as a Service zur umfangreichsten Form von Banking as a Service. Und bietet deswegen auch die umfangreichsten Vorteile. Also ich habe sie gerade schon genannt, beste Prozesse, keine eigenen Kapazitäten und so weiter.
Ja.
Und jetzt, wo du fragst, wie differenziert ihr euch eigentlich an der Stelle, ist, naja, wir begreifen uns eben als voll regulierte Bank, nicht als, ich sag's mal so lapidar, Tech-Bude mit Banklizenz.
Okay.
Das heißt, für uns kommen immer diese regulierten Prozesse, Krediteinlagenprozesse an erster Stelle. Die Technik, die folgt dann gewissermaßen diesem Ansatz und kann eben Kunden, um nicht zu sagen Partner, individuell mit Blick auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Also wenn du eine Bank bist, du willst 500 Millionen Festgelder einwerben und das Marketing nicht selber machen, machen wir. Ja, du willst die Bestandsbetreuung auslagern, Kontenbewertungen auslagern, machen wir. Kundenservice auslagern, unser hauseigenes Callcenter, machen wir auch. Mhm. Und hier erkennst du schon einen weiteren Unterschied, nämlich, also wir stellen unseren Partnern nicht nur die Technik bereit, auf deren Basis sie dann die Prozesse entwickeln, sondern im Gegenteil, wir entwickeln eben auf unseren eigenen erprobten Systemen die Prozesse für unsere Kunden und wickeln sie auch ab.
Das wäre nämlich meine, wenn ich da kurz einhaken darf, das wäre nämlich in der Tat meine nächste Frage gewesen, was denn die technische Basis für euer Service-Setup ist und ob das wirklich eigene oder eine fremde Infrastruktur ist, die ihr da nutzt. Ne?
Ja, also es ist alles, was wir an Technik, an Prozessen, an Man- und Womanpower bei uns im Eigengeschäft als Bank vorhalten, bieten wir auch anderen an. Und das heißt, du kannst dir als Partner im Grunde genommen, kannst du dir überlegen, welchen Prozess brauchst du eigentlich, Kredit oder eher einen Anlageprozess, und du kannst den an verschiedenen Stellen schneiden. Und wir sagen dann, okay, ist das, willst du deine Daten im Rechenzentrum oder deswegen auch die Kooperation mit Mambu, willst du die eher cloud-nativ ablegen? Brauchen wir einen PDF-Drucker? Willst du die Legi selber machen? Sollen wir das einbringen? Wer bringt das Thema Scoring oder Rating von Kunden ein? Etc. Ja. Und so können wir im Grunde genommen unsere Standardprozesse, die wir als Bank optimiert haben, die können wir an verschiedenen Stellen schneiden und für dich dann eben anbieten. Und das ist alles eigene Entwicklung. Aber wie bei jeder Bank setzen wir natürlich dann auch auf die speziellen Erfahrungen von Dienstleistern und bringen die ein, da wo es sinnvoll ist.
Ja, perfekt. Cool. Ja, ich habe noch ein paar mehr Fragen, aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht eine erste Zuhörerin oder einen ersten Zuhörer mit einer Frage vielleicht einfach mal in die Runde lassen. Mhm. Deswegen einfach vielleicht mal der Appell in die Runde, wenn jemand eine Frage hat, eine Anmerkung hat, gerne raus damit, einfach die Hand heben. Das ist unten, gibt es da die Handheben-Funktion. Dann sehen wir, wenn jemand mit uns, mit dem lieben René interagieren möchte, dann macht es gerne, dann holen wir euch einfach jetzt live dazu und geben euch jetzt sozusagen den Raum. Der Andreas Weinberger, cool. Ich hole dich mal dazu. Müsstest nur aufpassen, müsstest jetzt dein Mikro anmachen. Ja, genau, perfekt.
Zeigt das auch wunderbar an.
Sehr schön. Hi Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, wunderbar gerechter Techniktest. Ich hätte direkt eine Frage, und zwar, ich hatte genau, bevor der René die Aussage fällt, dass es jetzt Business Process as a Service schön auszudrücken ist, hatte ich mir aufgeschrieben, dieses Business Process Outsourcing, das ganz stark in der Schweiz schon vor, ich denke mal, 20 Jahren im Bankbereich vorangetrieben wurde. Das ist im Hintergrund als Abwicklungseinheit agierend und nur dann den Prozess outsourcen. Macht es, wird es nicht, also diese BPAS-Systematik, die Regulatorik sogar erleichtern, weil wir doch für Prozess-Outsourcing ja eigentlich ein Framework haben, oder?
Ja, genau. Also Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil ganz klar, Business Process Outsourcing ist ein längeres Thema. Für mich liegt der Unterschied darin, auf welcher Technik arbeitest du eigentlich? Ja? Also ja. Sozusagen stellst du deine Mann- und Frau-Kapazitäten zur Verfügung und arbeitest dann aber auf Fremdsystemen, nämlich von deinem Partner, oder modulierst du die Prozesse eigentlich auf deinem eigenen System? Und das wäre für mich genau dann Business Process as a Service, wo du eigentlich sagst, also die Technik, die du gut kannst, die du beherrschst, die du optimierst, die nutzt du dann, um entsprechend auch ein gutes Angebot für deinen Kunden zu schaffen.
Ja, weil es macht das meiner Meinung nach Sinn, weil eben die Prozessverantwortung übernimmt und im Endeffekt die Technik in den Hintergrund tritt.
Genau, richtig.
Genau.
Und es gibt da natürlich in der Auslagung schon noch Anforderungen daran. Also du kannst natürlich nicht deine komplette Bilanz plus deine Technik auslagern. Du brauchst natürlich hinten im Meldewesen dann schon eine Retained Organization, sofern du eine Banklizenz hast. Ne? Also wenn du in Anführungsstrichen nur als Vermittler tätig wirst und Fremdprodukt vermittelst, dann brauchst du keine Banklizenz und damit auch nicht die regulatorischen Anforderungen, also BaFin-Anforderungen, FINMA etc. erfüllen. Aber genau, dafür sind die Frameworks da. Und das ist jetzt gerade mit MRISC, die ja auch nochmal überarbeitet werden, ist das sehr gut ausgestaltet. Um nicht zu sagen, klar, für uns und für unsere Partner.
Okay, top, danke.
Perfekt. Danke, Andreas, für deine Frage. So, wir hätten noch eine weitere Wortmeldung. Ich hole mal den Holger dazu. Eine Sekunde. Wortmeldung erlauben, das machen wir doch. Und Holger ist da ein Fuchs, glaube ich, wenn es um LinkedIn-Audio-Events geht. Holger, schön, dass du da bist.
Hallo in die Runde. Und schön, dass ihr das macht. Erstmal Glückwunsch zu eurem Audio-Event hier. Insbesondere tonmäßig kommt ihr richtig gut und klar rüber. Und super. Wir haben so viele Teilnehmer im Raum. Also unbedingt weitermachen. Es scheint Bedarf zu geben. Ich bin neben LinkedIn Audio ein totaler Fan von APIs, API Economy und allem, was irgendwie as a Service ist. Von daher wäre so meine Frage, für wen außerhalb des Bankensektors sind denn welche Services interessant? Also ich komme aus der arbeite in einer Digital- und Kommunikationsagentur. Jetzt mal an unserem Beispiel. Welche Services würdet ihr denn sagen, machen für uns Sinn? Oder für welche unserer Kunden sollten wir denn Banking as a Service im Beratungsrepertoire haben?
Gute Frage. Absolut. Und spannende Frage auch insofern. Wir haben ja, wie groß ist die Nische? Das ist ja noch ein offenes Thema. Und welche Anwendungsfälle können da eigentlich entstehen? Ich glaube, Beispiele, die jetzt relativ naheliegend sind und gerade im Entstehen sind, ist das ganze Thema Embedded Banking, nicht? Also das genau wie ihr, lieber Holger, ich nehme an, ihr habt keine Banklizenz, ja? Das könnte zum anderen ja aber auch ein größerer Händler beispielsweise sein. Ich habe mit Metro Financial Services vor kurzem auf einer Konferenz gesprochen, das ist vielleicht ein griffiges Beispiel. Die sagen, wir haben doch hier einen guten Share of Wallet, wir haben eine wahnsinnig hohe Kundenbasis in Deutschland, also Gewerbetreibende, die eine Metrokarte haben und denen möchten wir gerne zusätzlichen Service anbieten. Und da sind Bankdienstleistungen halt total dankbar, weil sie irgendwie sticky sind. Ja? Deswegen sind die ersten Produkte, die relativ niedrigschwellig dann von vielen nachgefragt werden, ist halt das klassische Modell Kontokarte. Ja, also weil das ist was, das kannst du in dein Portemonnaie packen, das nutzt du regelmäßig zum Zahlen. Und im Bereich Metro war das beispielsweise so, dass sie gesagt haben, sie wollen übrigens keiner unserer Partner. Also ich kann auch Fan sein von Lösungen, die durch andere bedient werden, die gesagt haben, sie wollen ein Buy Now Pay Later Produkt auf so eine Karte packen und damit für ihre Kunden zusätzlichen Mehrwert bieten. Also das könnte ein Thema sein. Es könnte in eurem Fall, Holger, ja beispielsweise sein, dass ihr sagt, ihr arbeitet irgendwie im Hintergrund mit mit Retainern, also ihr arbeitet als Agentur immer wieder mit größeren Angeboten, die dann ausgeschöpft werden von euren Kunden, und dass ihr da beispielsweise eine automatisierte Abrechnungs- und Bezahlfunktion draufschaltet, dass ihr sagt, okay, wir werden jetzt eigentlich das nächste Payment-Unicorn, und dass ihr eine Bezahlfunktion mit integriert, und irgendwann, wenn ihr Bezahlströme und damit auch gewissermaßen die Umsätze und Kreditwürdigkeit eurer Kunden kennt, dass ihr den Kreditrahmen gewährt.
Sehr spannend. Es rattert schon, und vielleicht darf ich noch einen Impuls geben. Und zwar, wir haben ja natürlich auch viel mit E-Commerce zu tun, also insbesondere, wo wir für oder mit Kunden Shops realisieren oder in die Richtung beraten. In welche Richtung ist das im E-Commerce vielleicht interessant für einen großen unserer Kunden, dass wir das als Impuls mal mitgeben?
Das ist, da treffen sich jetzt, glaube ich, das neue Buzzword Embedded Banking, Embedded Finance und das ganz klassische Thema Absatzfinanzierung. Das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, einen Kredit ganz klassisch als Bezahlprodukt zu nutzen, für eine größere Anschaffung, wie eine Couch, ja, wie ein Fernseher. Also das sind Themen, die müsste man natürlich dann über ein entsprechendes Plugin zu so einem Shop-System immer wieder platzieren. Jetzt könntest du gehen, Holger, und sagen, ja, das ist doch uralt. Ich glaube auch. Das Feld wird von vielen anderen Banken schon gut bespielt. Spannend wäre es natürlich, wenn du sagst, du kannst da beispielsweise Bezahlkarten draufpacken, und die bietest du im White Label an. Also, dass beispielsweise einer eurer Kunden, nämlich ein E-Commerce-Händler, halt selber zum Anbieter von Konto und Karte und Krediten wird, die aber im Hintergrund halt eher durch einen Banking-as-a-Service-Dienstleister erbracht werden. Glaube ich, auch gar nicht so weit wegliegendes Beispiel.
Ja, insbesondere, ich habe jetzt gerade ein, zwei unserer größeren Kunden auch aus dem Fashion-Bereich, ja, die sozusagen auch eigenes Retail-Geschäft haben. Da könnte das, glaube ich, schon spannend sein, auch wenn man es dann vielleicht mal Richtung Loyal Card und dieser Themen verknüpft. Vielleicht ist ja das, also Embedded Banking kann ich jetzt als Stichwort nicht, vielleicht ist das ja mal ein Aufschlag für ein nächstes Audio-Event von euch. Danke auf jeden Fall.
Perfekt. Sabasch, ich glaube, das war eine Bewerbung.
Sehr gut, Bewerbungen sind immer gut. Ja, ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen? Da ist noch jemand, der Klaas. Klaas, ich hole dich einmal dazu. Hallo, Klaas.
Ja, hi. Hi. Meine Frage ist an René, wenn ihr mit Fintechs zusammenarbeitet, übernehmt ihr dann auch Investments in diese Fintechs, so im klassischen Sinne mit Eigenkapital oder vielleicht auch so ein bisschen indirekt über eure Pricing-Struktur? Weil meistens ist das Onboarding ja aufwendig und meine Idee war jetzt irgendwie, ob ihr da irgendwie Onboarding-Gebühren erlasst und dann hinterher bei der Kommission ein bisschen mehr nimmt oder wie ist das bei euch?
Ja, spannende Frage. Also tatsächlich, wenn ich das Produktportfolio oder unser Partnerportfolio angucke, dann haben wir Banken und Fintechs gleichermaßen. Ich glaube, so ein größeres Beispiel, das ich auch namentlich nennen darf, ist Aux Money, wo wir eigentlich seit Tag 1 an mit unterstützen in der Kreditbearbeitung, in der Kreditherauslage und eben auch im Fronting unsere Lizenz stellen. Ja. Das ist im Kreditbereich so ein klassisches Modell. Und da ist dann sehr schnell die Frage, genau, was sind eigentlich eure Konditionen? Steigt ihr in das Funding mit ein? Also hier im Sinne von, übernehmen sie dann auch die Kreditforderungen und ähnliches. Und klar, da will ich mich gar nicht wegducken, aber eher enttäuschen. Also weil tatsächlich so individuell jedes Fintech ist, so individuell sind dann auch die Lösungen, die gebraucht werden. Und so individuell gucken wir uns dann ehrlicherweise auch die Bedarfe an. Und machen in der Regel so 2 bis 3 Workshops, um rauszufinden, was für ein Mengengerüst steckt eigentlich dahinter, was sind die Erwartungen, und kommen über so eine Art Service Blueprint dann dahin, eine konkrete Lösung zu formulieren und einen Preistag ranzuhauen. Also, und da ist ganz klar, je mehr Spaß wir damit wirtschaftlich haben, weil das Volumen größer ist, desto günstiger können auch die Preise sein. Klassischerweise ist es so, dass wir jetzt nicht unbedingt als Investor auftreten, wenn Fintech auf uns zukommt, sondern wir schauen halt eher, was unabhängig von der Zusammenarbeit mit einem Fintech, Was sind für uns eigentlich so Wachstumsplattformen, ja, wie Buy Now, Pay Later? Ist es KMU? Ist es Konto und Karte? Und dass wir da eher gucken, wo haben wir Lücken in unserem Portfolio? Wo lohnt es sich zu partnern oder wo lohnt es sich zu investieren? Aber da sind dann eher wir proaktiv und warten sozusagen nicht, dass jemand auf uns zukommt. Ist das... Mhm. Also ich hoffe, das ist ja, jetzt konkret genug und gleichzeitig aber auch realitätsgetreu. Es ist kein Wegducken.
Ja, vielen Dank. Und ich habe vielleicht noch eine Anschlussfrage, wenn ich darf. Wenn ich jetzt so auf die Solaris gucke, dann habe ich so das Gefühl, dass die aus diesem klassischen Banking-as-a-Service-Geschäft eher rausgehen, größere Tickets machen wollen und sozusagen dieses kleinteilige Geschäft hinter sich lassen. Ist das ein Einzelfall in deiner Einschätzung oder ist das etwas, was man sozusagen im Banking-as-a-Service-Markt immer wieder sehen wird? Und bedeutet das dann, dass so die Banking-as-a-Service-Anbieter immer größer werden, die kleineren Tickets unattraktiv werden und dass dann neue Banking-as-a-Service-Provider nachkommen müssen? Wie schätzt du das ein?
Genau so. tatsächlich. Also ich glaube auch, Hut ab vor der Solaris Bank. Sie hat, also Klammer auf, ihr habt gelernt, wir sind seit mehr als 20 Jahren in dem Bereich Banking as a Service unterwegs. Wir haben nicht so aktiv drüber kommuniziert, was, glaube ich, seine eigenen Gründe hat. Daneben hat aber sehr technisch getrieben die Solaris Bank, glaube ich, dieses ganze Feld Banking as a Service, in Anführungsstrichen salonfähig gemacht. Und das insbesondere, indem sie halt Fintechs eine Basis geboten hat, in das Feld einzusteigen, Neobanken jetzt auch mehr auf Infrastrukturseite. Wenn ich in die Zukunft gucke, ja, dann sehe ich aktuell auch, die Solaris Bank will profitabler werden. Ich vermute mal, dass sie das wegen den ein oder anderen Kunden auslaufen lässt und sich auf größere Kunden konzentrieren wird. Ich glaube, jetzt die Engagements im Bereich Zahlungsverkehr deuten darauf hin, werden jetzt deswegen alle Fintechs hinten runterfallen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dieses Up-Market-Gehen, das ist, glaube ich, so klassische Innovations- und Marktspielereitheorie. Aber man sieht ja jetzt, dass andere technisch profitabel kleine Kunden bedienen können. Also ich glaube, da werden Angebote entstehen. Zum anderen siehst du jetzt aber natürlich über das Thema Embedded Banking, wie Spieler wie Weaver oder Swan halt gerade noch mal eine neue Kundengruppe auch stärker beackern, nämlich alle Nichtbanken. Und das würde ich so als sozusagen Banking as a Service 2.0 betrachten. Zurückkommt auf deine Frage, ich glaube, es gibt eine Differenzierung eher, was die Zielgruppen anbelangt, was das Angebot innerhalb der Wertschöpfungskette anbelangt. Und das ganze Thema Größe, das wird in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil du heute eigentlich über die Technik sozusagen Mass Customization kannst und das zu sehr viel geringeren Kosten als noch in der Vergangenheit. Also nur auch so ist ja die Solaris Bank groß geworden, indem sie kostengünstiger auch kleinere Kunden bedienen könnte. Wenn da jetzt ein Marktfeld aufhört, dann werden da andere reingehen, keine Frage.
Okay, vielen Dank. Danke.
Cool, danke Klaus für deine Frage. René, ich glaube, Audio-Event ist schon mega, weil genau diese Fragen und die Diskussion, das ist ja eigentlich genau das Interessante. Ne? Insofern habe ich mich da in dieses neue Format schon ehrlich gesagt verliebt. Und ja, aber vielleicht es gibt ein Herzchen von Andreas. Herzchen zurück, Andreas. Ich habe noch mal eine letzte Frage. Ich gucke nämlich auf die Uhr, vielleicht haben wir noch mal kurz Zeit. Eine kurze Einschätzung von dir, René. Was ist denn so deine oder eure Vision für das Bankwesen, sagen wir so in 5 oder in 10 Jahren? Wo möchtet ihr hin? Wo seht ihr das Bankwesen?
Kurze Antwort, sagst du, ja?
Ja, kurz, nur kurz.
Also ich würde denken, frag 10 Menschen bei uns in der Bank und du erhältst 10 verschiedene Antworten.
Ich will nur deine Meinung haben.
Genau. Also wichtig ist, musst am Ende eine gemeinsame Ausrichtung für so eine Bank finden. Und ich habe gerade eine Trend- und Wettbewerbsanalyse gemacht bei uns im Haus. Ich glaube, das sind jetzt Trends, die kann auch jeder andere erkennen. Deswegen verrate ich jetzt keine Geheimnisse. Die Trends, die ich aktuell sehe, die sich wahrscheinlich noch fortschreiben, ist so das ganze Thema Open Banking, ne? PSD2, Banken öffnen ihre Informationen für Dritte, also insbesondere für Fintechs. Dadurch hast du, ich verknapp jetzt bewusst, mehr Neobanken, die entstanden sind. Das wird über das Thema Open Finance noch weitere Produktfelder erreichen. Ich glaube, ein zweiter Trend ist so Composable Banking, also dass du immer mehr Fintechs hast, die eigentlich Infrastrukturdienstleistungen anbieten auf B2B-Seite. Ne, so Tectile, 20 Millionen Funding vergangene Woche, das fand ich ganz spannend. Also dass jetzt mittlerweile halt auch das Rating, das Scoring, eigentlich Kernaufgabe einer jeden Bank, wo sie besser sein sollte, dass es dafür mittlerweile von Fintechs Lösungen gibt, wird sich fortführen. Und wir hatten das Thema Embedded Banking schon. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, in Zukunft kann jedes Unternehmen eine Bank sein. Da glaube ich jetzt nicht dran, aber ich glaube in Zukunft, und das ist ja das Versprechen von Embedded Banking, jedes Unternehmen kann in Zukunft Finanzdienstleistungen anbieten. Und deswegen wäre ich mal gespannt, in 5 bis 10 Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen und sprechen, darauf zu schauen, also wer bietet dann eigentlich Bankdienstleistungen an und wie werden die im Hintergrund eigentlich erbracht? Und ich glaube, dass das über das Thema regulatorische Öffnung, API-Sierung, Plattformbanking, eigentlich einen kompletten Paradigmenwechsel von ich bin Bank, ich stelle ein Produkt zur Verfügung und nehme über Zins und Provisionen nehme ich was ein, wird das eigentlich eher zu einer Art Banking as a Service oder Banking as a Plattform gehen, wo jeder jedem was anbietet und tendenziell technisch auch jeder ein Bankprodukt anbieten könnte oder ein Banking Service.
Ja. Ja, perfekt. René, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Statement. Ich finde, das ist eine große Herausforderung, auch mal so spontan Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, hattet auch viel Spaß dabei, konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich würde definitiv vorschlagen, dass wir eine nächste Runde machen werden. Da können wir uns gerne, und da seid ihr und da sind Sie auch gefragt, wenn Sie Themen haben, die Sie gerne mit mir vielleicht hier beim nächsten Mal machen wollen, moderieren wollen, freue ich mich über eine Nachricht. Und wenn Sie vielleicht wissen wollen, hey, ich will es aber selber machen, ohne dich, lieber Savas, ja, ist auch gut. Aber wie geht denn das? Habt ihr Tipps? Dann könnt ihr gerne meine Kollegen Lena Korthold und Alexander Held zugehen. Die helfen gerne. Und der Holger Kant, der auch in dem Interview war, der ist ja Profi. Insofern, wenn ihr Fragen habt, gerne